Ja, Jesus lebt. Das ist doch Grund zum Feiern, zum Fröhlichsein. Wir haben einen lebendigen Gott, keinen Toten, der irgendwo begraben ist, sondern jemand, der wirklich lebt und der in unserem Leben etwas bewirken kann, verändern kann, der uns tragen kann, der für unsere Schuld gestorben ist und der uns auch ans Ziel bringt und uns hält. Ein wunderbares Geschenk. Darum predige ich an Ostern auch immer besonders gerne, weil das eine schöne Botschaft ist, die wir brauchen. Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, dass wir so die Dimensionen, sage ich mal, von Ostern nicht erfasst haben oder manchmal es gut ist, das neu zu hören, was es bedeutet. Darum habe ich das mal heute genannt, Ostern in 3D. Wenn ihr im Kino seid, ihr werdet feststellen, jeder neue Film, fast jeder neue Film, wird auch in 3D veröffentlicht. Was die wenigsten wissen, das gibt schon furchtbar lange. Die erste 3D-Patentanmeldung war aus dem Jahr 1890. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollten, ob dann die Leute noch spielen mussten vor dem Film, aber es ist von 1890. Die erste Aufführung, den ersten Testfilm in 3D gab schon 1915 in New York. Scheint aber kein Kassenschlager gewesen zu sein, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Trotzdem ist es so, inzwischen in vielen Filmen ist es 3D. Es gibt auch die Tendenz, dass man alte Schwarz-Weiß-Filme inzwischen koloriert und dann sogar noch in 3D macht. Und jemand hat den gleichen Film in Schwarz-Weiß, in Farbe und in 3D gesehen. Und er hat gesagt, als er den Film in Schwarz gesehen hat, haben ihn die Fakten gepackt. Die Fakten hat er verstanden. Er hat gesagt, als ich das zweite Mal gesehen habe, haben die Fakten mich ergriffen, tief berührt. In Farbe habe ich etwas gesehen, was ich vorher eben so noch nicht festgestellt habe. Er hat gesagt, als ich ihn das dritte Mal gesehen habe in 3D, da ist er für mich richtig lebendig geworden. Da wurde ich Teil dieses Filmes, da konnte ich sozusagen fast mitleben. Links wäre schwarz-weiß, rechts soll eigentlich Farbe sein, kann man nicht gut erkennen. In der Mitte dieser 3D-Effekt, wenn etwas mehr ins Leben kommt. Darum soll es heute gehen, weil ich den Eindruck habe, für manche ist Ostern nur Fakten, schwarz-weiß. Und dann fragt man sich eben, ist das wahr oder nicht wahr? Aber dass das Farbe bekommen soll und sogar in unserem Leben Gestalt, Raum nehmen soll, das sehen viele Menschen vielleicht nicht so. Darum möchte ich uns diese drei Dimensionen mit hineinnehmen. Dimension 1, Beweis der Auferstehung für uns. Ich werde jetzt nicht den exegetischen Beweis in aller Fülle liefern, darüber kann man viele Predigten halten, sondern nur so diese Kerngedanken, warum wir Christen glauben, dass Jesus wirklich lebendig ist. Denn man muss wissen, Jesus hatte einen hohen Anspruch von sich. Manche Leute sagen, Jesus hätte nie behauptet, dass er Gott ist. Er hat es zwar nicht direkt gesagt, aber er hat es eben auch nicht verneint, sondern er hat es im Gegenteil bestätigt, als er gefragt wird vom Hohen Rat, im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Da antwortet Jesus, es ist, wie du sagst. Also ein ziemlich hoher Anspruch, wenn Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Das haben schon viele Menschen behauptet, dass sie Gottes Sohn sind oder Tochter und sind auch mit entsprechendem Gestus aufgetreten, aber sie konnten es alle nicht halten oder bestätigen. Aber Jesus, interessanterweise, der gibt ein Zeichen oder einen Hinweis darauf, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Er erzählt den Jüngern, bevor er also nach Jerusalem geht, dass er leiden muss, dass er sterben muss, dass er also im Grab bleiben wird für 3 Tage. Und dann sagt er ihnen, doch am 3. Tage wird er, also er selber, der Sohn Gottes, der Menschensohn, von den Toten auferweckt werden. Darum konnte der Josephus sein Grab gut hergeben. Er wusste, es ist nur fürs Wochenende, weil Jesus behauptet hat, er wird wieder nach 3 Tagen auferstehen. Er gibt den Leuten einen Hinweis, ich habe euch gesagt, ich bin Gottes Sohn, prüft, ob das wahr ist. Und das ist für Christen ein Kern. Inzwischen gibt es wieder, wie zu jedem Ostern, einen neuen Spiegelbericht, dass wir Christen Auferstehung und so gar nicht brauchen würden. Die Bibel sieht das anderes, die sagt, wenn Christen nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann wäre unser Glaube vergeblich. Kann man nachlesen, 1. Korinther 15, da schreibt Paulus, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und jetzt seine Schlussfolgerung: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn wir das, was wir am Karfreitag gemacht haben, die Nägel nach vorne bringen, als Bild für unsere Sünde bei Jesus abgeben und Jesus wäre nicht lebendig geworden, wird uns das nichts nützen. Aber Paulus schreibt diesen schönen Satz: Nun aber oder nun ist aber Christus als erster von den Toten auferweckt worden oder auferstanden. Und dann findet man im gleichen Kapitel der Bibel viele Belege oder Hinweise darauf, wie vielen Menschen Jesus begegnet ist. Also Jesus ist den Jüngern und der Gruppe, die mit den Jüngern zusammen waren, den 120, über 40 Tage lang begegnet. Er hat mit den Jüngern zusammen gegessen, man konnte ihn anfassen, man konnte mit ihm reden, er hat die Jünger unterwiesen. 40 Tage lang waren sie in seiner Gemeinschaft. Er hat sogar mit ihnen geangelt. In Johannes 21 geht er mit ihnen fischen. Also diese könnten das bestätigen. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 sagt Paulus: Mehr als 500 Brüder und Schwestern Christen haben den Auferstandenen gesehen, sind ihm begegnet. Für uns klingt das heute nicht sonderlich überzeugend, aber zur damaligen Zeit hatten viele dieser 500 Leute noch gelebt. Und wenn du oder ich jetzt wissen wollten, ist Jesus wirklich auferstanden, hätten wir einfach zu einem dieser 500 Leute gehen können und sagen können: Erzähl mal, stimmt das denn? Ihr erzählt alle, ihr hättet Jesus gesehen. Berichte mal. Und dann hätte diese Person erzählen können von dem, was sie mit Jesus erlebt hat. Jemand hat mal gesagt, wenn man diese 500 Leute in einem Gerichtsprozess auftreten lassen würde, als Zeugen, jeder müsste 15 Minuten aussagen, dann wäre vom Montag zum Frühstück bis Freitag zum Abendessen 129 Stunden lang hätten Zeugen gesagt, sie hätten Jesus getroffen, sie wären ihm begegnet. Also so viele verschiedene Leute haben das Gleiche ausgesagt, dass sie Jesus getroffen haben. Darum glauben wir Christen, auch weil wir Jesus erlebt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass es Fakt ist, dass Gott lebt. Wir haben also keinen toten Gott, sondern einen lebendigen Gott. Darum können wir lachen, den Tod auslachen, manchmal auch die schwierigen Situationen, auch wenn uns nicht zum Lachen ist. Aber wir wissen, dass unser Herr lebt. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig für dich und für mich, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist. Mir nützt ein Gott nichts, der tot ist. Mir nützt auch ein Gott nichts, der klein ist. Ich brauche einen großen Gott, der mir helfen kann, der mit meiner Sünde, mit meinem Leben, mit meinen Problemen fertig werden kann, der mich begleiten kann. Weil, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, wir alle kommen in unserem Leben an Grenzen. Es gibt Dinge, die uns zu groß werden, die uns übersteigen, unsere Möglichkeiten, die uns herausfordern, und dann brauche ich jemanden, der mir helfen kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Achso, ich muss ja selber weiterklicken, sonst macht es immer jemand anderes. Danke. Das berühmte schwarze Loch. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie die Augen der Wissenschaftler geleuchtet haben, als die über, ich sage es mal ein bisschen salopp, Entschuldigung an alle Physiker, als sie so ein blödes Loch im Weltall gesehen haben. Die haben leuchtende Augen gekriegt, die waren glücklich, die haben fast geheult, die Astrophysiker, dass sie das beobachtet und fotografiert haben. Ich dachte, meine Güte, ist das schön, dass es das gibt und so, aber es gibt Botschaften, die sollten mich mehr bewegen. Schön fand ich, ein Kollege von mir hat dann dieses Bild gepostet, hat drunter geschrieben: Es ist endlich Leuten gelungen, das schwarze Loch in meinem Geldbeutel zu fotografieren. Das könnte aber auch das schwarze Loch in unserem Herzen sein. Das kann das schwarze Loch in deiner Beziehung sein, was alles Licht verschluckt. Das kann das schwarze Loch, weiß nicht, in deiner Arbeit sein, was dich gefangen nimmt. Das schwarze Loch ist da, und darum ist es doch gut, dass es jemand gibt, der größer ist als diese schwarzen Löcher, der damit umgehen kann. Und Jesus, der Auferstandene, sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Auferstehung heißt, wir haben einen lebendigen Gott und wir haben auch einen großen Gott. Das ist doch super. Der mit dem umgehen kann, was ich nicht handhaben kann. Also spätestens, wenn es an Sterben geht, werden viele Leute, die sonst mit Gott nichts zu tun haben wollen, ganz klein. Ich habe die Geschichte gelesen von einem kleinen Jungen, der war 9 Jahre alt und dann ist sein Onkel gestorben. Und er berichtet, wie er bei dieser Beerdigung sitzt und er ist ganz irritiert. Niemand hat ihn darauf vorbereitet, dass mal irgendjemand stirbt. Und er saß jetzt bei dieser Beerdigung und seine Tanten, die immer fröhlich waren und gequatscht haben, die haben plötzlich alle geheult. Diese Onkels, die nie um ein Wort oder einen Witz verlegen waren, guckten ganz erschüchtert, verschüchtert und betroffen zu Boden. Sein Onkel, der immer so lebenslustig war, lag wächsern und tot auf der Bahre. Und dann ist dem Jungen wirklich Angst geworden, weil er damit nicht umgehen konnte. Zu seinen Tanten konnte er nicht gucken, das hat ihn noch mehr irritiert, dass sie alle geheult haben. Die Onkel waren auch keine Hilfe, weil die selber sehr betreten geguckt haben. Den Toten anzuschauen hat ihn gegruselt und dann hat er auf seinen Vater geschaut. Und sein Vater hat die Hand auf sein Knie gelegt und hat gesagt, Junge, es ist alles gut. Und dann hat der Junge gesagt, ich habe das meinem Vater geglaubt, es wird alles gut. Und ich musste mich entscheiden, schaue ich auf den Toten, schaue ich auf meine Onkels und Tanten oder schaue ich auf meinen Vater. Und ich habe auf meinen Vater geschaut. Und das möchte ich euch als erstes mitgeben, auch wenn das Leben manchmal schwer ist. Gott hat uns kein leichtes Leben versprochen. Wir haben einen Gott, der auferstanden ist, unser Herr ist auferstanden. Und zu ihm dürfen wir aufblicken. An Ostern gucken wir auf Jesus, der mit dem umgehen kann und der sagt, du, es wird alles gut. Vielleicht anders, als du dir das vorstellst. Es ist auch nicht alles schön, das hat er nicht gesagt, aber es wird alles gut. Ich möchte dir Mut machen, vertraue darauf, dass Jesus wirklich lebt. Ein anderer Gott nützt uns nichts. Der zweite Gedanke, die zweite Dimension, also nicht nur die Fakten, dass Jesus auferstanden ist, sondern die Verheißung der Auferstehung jetzt auch für uns. Ostern bedeutet nämlich nicht nur, dass der Herr lebt, sondern dass Jesus gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch euch wird der Tod nicht gefangen halten. Und das ist doch eine wichtige Botschaft, denn der Tod ist eine Grenze für uns Menschen, die einfach da ist, an der wir nicht vorbeikommen. Und wenn ihr mit dem Tod konfrontiert werdet in der eigenen Familie, dann ist das nicht irgendwo auf der Welt, sondern ganz nah bei uns. Und dann wird es oft schwierig. Und wie schön ist, wenn Jesus das sagt, was man sonst bei Beerdigungen hört. Es war ja auch im Sinne, als es der Lazarus gestorben ist, sagt Jesus das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Freunde, das ist doch eine wirkliche Verheißung, was Gott da sagt. Ihr werdet leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Da sagt Jesus, der Tod wird in deinem Leben nicht das letzte Wort haben, wenn du dein Leben an mich bindest, dich an mir festmachst. Ich könnte sozusagen, jetzt kommt Farbe ins Spiel. Diese Fakten bekommen für mich eine Bedeutung, die ergreifen mich, weil ich merke, das hat Auswirkungen auf mich. Ich selber darf davon sozusagen profitieren, Anteil haben, dass Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat. Und wenn wir Christen das wirklich glauben, dann verändert das alles in unserem Leben. Im 1. Petrusbrief schreibt Petrus, jetzt, also nachdem Jesus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Was verkündet Petrus den Christen? Er spricht von einer lebendigen Hoffnung. Ein Adjektiv macht einen großen Unterschied. Ob ihr Hoffnung habt oder eine lebendige Hoffnung, ist ein Unterschied. Ob ihr ein Auto habt oder vielleicht ein teures oder schönes Auto, macht auch einen Unterschied. Und diese lebendige Hoffnung, dieses Wort lebendig, bezieht sich eben auf Jesus selbst. Unsere Hoffnung lebt. Wir können unsere Hoffnung quasi gegenübertreten, wir können mit ihr reden, wir können zu Gott beten, wir können zu ihm kommen. Darum sind Christen, hat jemand gesagt, ein Ostervolk. Wir glauben, dass wir nicht vom Leben in den Tod gehen, sondern vom Leben in das Leben. Ich glaube, wenn ich eines Tages sterbe, dass ich in den Himmel komme. Nicht, weil ich so ein toller Mensch gewesen bin, sondern weil Gott gnädig ist und weil er gesagt hat, das ist mein Kind, der hat sich an mich gebunden. Deshalb bin ich überzeugt oder gewiss, ich darf in den Himmel, weil unser Herr das so gesagt hat. Ein afrikanischer Christ hat einmal gesagt, der Tod hat keine Hände mehr. Warum hat er das gesagt? Seine 17-jährige Tochter ist gestorben und die Familie war natürlich tief erschüttert. Auf der anderen Seite waren sie Christen und hatten auch diese Hoffnung, dass der Tod eben nicht das letzte Wort spricht. Und er hat auf das Grab seiner Tochter ein Holzkreuz gemacht und hat diesen Satz draufgeschrieben, der Tod hat keine Hände mehr. Und als er gefragt wurde, warum er das geschrieben hat, hat er eben gesagt, ich bin der Überzeugung, dass der Tod keine Macht über mein Kind haben wird, sondern dass sie eines Tages auferweckt wird, denn der Tod kann sie nicht mehr festhalten, der hat keine Hände mehr. Unser Herr wird sie ins Leben rufen und darauf vertraue ich. Das war seine Hoffnung. Peter Hane hat das mal schön mit einem Zitat deutlich gemacht. Achso, ich muss es schon wieder klicken. Bin ich nicht gewohnt. Er hat gesagt, Christen sind eine echte GmbH. GmbH ist ja eigentlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Eine Unternehmensform. Er hat geschrieben, wir sind eine echte GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Nämlich, dass wir eines Tages bei Jesus sind, weil unsere Hoffnung lebt, weil Jesus lebendig ist. Petrus spricht von einem unvergänglichen Erbe. Ich sag mal so, du kannst in diesem Leben alles verlieren. Du kannst deine Familie verlieren, deinen Beruf verlieren, deinen Wohlstand verlieren, deine Gesundheit verlieren, deinen Verstand verlieren. Aber wenn du Christ bist, kannst du eines nicht verlieren, die Errettung in Christus. Warum? Weil die im Himmel für dich aufbewahrt wird von Jesus selbst. Und darum kannst du die nicht verlieren, weil Jesus dahinter steht, weil er der ist, der für einsteht. Es heißt nämlich auch, Gott wird dich ans Ziel bringen. Er ist der, der sagt, ich bringe dich nach Hause in das Haus deines Vaters. Ich garantiere es, weil ich bin für dich gestorben und ich bin für dich lebendig geworden. Weil ich lebe, sollst du auch leben. Ich möchte das mal so sagen, es gibt so eine Seilbahn in der Schweiz, am Titlis ist irgend so ein Berg, da gibt es so eine Rotärbahn oder eine rotierende Gondel, die dreht sich 360 Grad, also nicht so rum, ne, nicht immer im Kopf steht, sondern so rum, damit die da hochfahren, die Gegend rundum sehen können. Und das Schöne an so einer Gondel ist, wenn man einsteigt und die Gondel nicht kaputt ist, kommt man oben an. Und man kann zwischendurch schlecht aussteigen, man kann es versuchen. Aber wisst ihr, das ist beim Christsein ähnlich. Wenn ich in dieser Gondel sitze, wenn ich bei Jesus bleibe, dann bringt Jesus mich ans Ziel, wie in dieser Seilbahn. Ob ich in dieser Seilbahn vielleicht mal daneben trete, ob ich in dieser Seilbahn krank werde, ob ich etwas verliere, ob es mir nicht gut geht. Ich komme ans Ziel, weil Jesus das gesagt hat. Er ist sozusagen diese Seilbahn, die mich zum Vater bringt. Im Johannes sagt Jesus mal, im Johannesevangelium, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, meine Schafe. Und Jesus bringt uns nach Hause. Das finde ich wunderbar. Und darum steht deshalb, freut euch von Herzen. Das wünsche ich euch, dass wir heute wirklich auch Grund haben, uns zu freuen, weil Ostern etwas Schönes ist, etwas, von dem wir Christen leben. Darum konnten Christen früher auch lachen, weil sie eben wussten, ich werde irgendwann sterben, das ist traurig, aber der Tod hat nicht das letzte Wort, der Tod hat keine Hände, der Herr lebt und ich werde auch leben. Und das Dritte, der dritte und letzte Gedanke, die dritte Dimension, wo ich jetzt Teil der Geschichte ganz konkret werden kann, möchte ich es jetzt so ein bisschen in den Alltag holen. Die Kraft der Auferstehung in uns. Wisst ihr, Jesus hat nicht nur unsere Vergangenheit bereinigt, indem er die Sünde bezahlt hat. Er hat nicht nur unsere Zukunft geklärt, indem er gesagt hat, ich bringe euch ans Ziel, sondern er ist auch jetzt schon in der Gegenwart für uns erlebbar als der Auferstandene in unserem Leben. Der lässt uns nicht in der Zwischenzeit alleine, sondern im Gegenteil, er ist jetzt schon hier. Ostern heißt nicht nur, da ist nur ein Licht im Tunnel, sondern Jesus ist jetzt mittendrin hier. Vielleicht selbst, wenn ich in einem schwarzen Loch sitze, meines Lebens ist Jesus gegenwärtig. Und darum kann Paulus einmal schreiben, er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr, dieser Kraft, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Also diese Auferweckungskraft, die Jesus auferweckt hat, sagt der Paulus im Epheserbrief, die wirkt in uns. Diese gleiche Kraft, die den Toten Jesus lebendig gemacht hat, ist in deinem Leben am Wirken und kann in deinem Leben etwas bewirken. Und darum brauchen wir diese erleuchteten Augen des Herzens, um das immer wieder zu merken. Diese Auferstehungskraft kann wirklich etwas wegsprengen, aufsprengen, unser Leben prägen, verändern, manchmal mehr, als wir es glauben oder Gott zutrauen, aber es ist so. Ich möchte das mit so einem Bild deutlich machen. Wenn man hier sieht, das soll so eine Friedhofsmauer sein, da wächst irgend so Gebüsch. Irgendjemand hat mal geschrieben, er war als junger Mann, 14-Jähriger, saß er oft vor der Kirche und hat gesehen, ein Vogel, der an einem Holunderbaum von so einer Dolde, so heißen die Dinger, wo die Bärchen dran sind, so die Beeren gepickt hat und aufgegessen hat. Und als der Vogel satt war, flog er zu so einer Friedhofsmauer, strich sich den Schnabel ab und hat da wohl ein paar Samen von dem Holunderbaum an diese Friedhofsmauer abgestreift. Da war der Mann 14, als er gesagt hat, als ich 40 Jahre alt war, war ich wieder auf diesem Friedhof und habe gesehen, auf der Friedhofsmauer wuchs ein Holunderbaum, der die ganze Mauer gesprengt hat und aus dem, also das Fundament sozusagen zerstört hat. Wisst ihr, mit so einer Kraft, die letztlich unaufhaltsam ist, will Gott in dir und mir wirken, uns verändern, uns prägen, die wirklich etwas aufbrechen kann. Ich und ich hoffe du, Ostern lädt uns ein, dass man diese Auferstehungskraft auch persönlich immer wieder in Anspruch nimmt. Dass man sagt, Herr, das möchte ich. Ich möchte dir Raum machen, deinem Heiligen Geist, der in mir wirkt, der mich verändert, der prägt, der etwas aufsprengen kann, der schwarze Löcher zerstören kann, der mir Hoffnung geben kann. Dir will ich Raum geben. Und das reicht nicht, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Das ist gut, diese Fakten zu kennen, ist gut. Es ist auch schön, wenn ich als Christ weiß, dass ich eines Tages im Himmel sein darf. Aber es ist eben auch wichtig, dass ich damit rechne, dass Gott jetzt schon in meinem Leben etwas bewirken will. Wisst ihr, manche Menschen können gut sagen, Jesus ist Herr und Gott. Das kann ich irgendwie so akzeptieren. Kann man im Spiegelbericht auch nachlesen. Es gibt auch noch viele Leute, die das so bekennen. Jesus ist Herr und Gott. Aber dieses Bekenntnis alleine nützt uns nichts. Unser Bekenntnis muss so lauten wie das von Thomas, dem Zweifler, der, als er Jesus gesehen hat, die Finger auf die Wunden legen wollte und der dann gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Also der Glaube muss sozusagen vom Kopf ins Herz, ich muss Gott Raum geben und sagen, Herr, verändere mich, präge mich. Und wenn ich das tue, dann kann Gott in uns wirken. Ich möchte euch ein letztes Beispiel erzählen von einem Mann, der durch die Heilsarmee zum Glauben gekommen ist. Dieser Mann, der zum Glauben gekommen ist, ist bei einer Straßenveranstaltung und erzählt Menschen, wie er also Jesus kennengelernt hat. Und die Leute, die das hören, hören zum Teil interessiert zu und plötzlich ruft einer, halt doch den Mund, erzähl das doch, wem du willst, das ist doch nur ein Traum. Sowas wollen wir nicht hören. Und dann merkt dieser Mann, der das gerufen hat, wie ihn ein kleines Mädchen in der Hose zieht. Er guckt nach unten und dann sagt dieses Mädchen, dieser Mann, der da gerufen hat, ist mein Papa. Und ich will dir jetzt mal was erzählen. Früher hat mein Papa getrunken und das ganze Geld versoffen. Und wenn er nach Hause gekommen ist, hat er teilweise meine Mama geschlagen. Und ich hatte kein Geld, um mir Kleider und Hosen zu kaufen, um in die Schule zu gehen. Und jetzt schau dir mein Papa an, wie er da steht und von Jesus erzählt. Dann hat das Mädchen gesagt, und da hinten, schau mal, das ist meine Mama, die so fröhlich von Jesus singt. Früher war sie immer am Weinen und traurig und jetzt kann sie ganz fröhlich singen. Und dann sagt dieses Mädchen, und bitte, wenn es nur ein Traum ist, dann weck mein Papa nicht auf. Es war kein Traum, sie musste den Papa nicht aufwecken. So etwas kann Gott in Menschen tun, sie verändern und prägen. Gott wartet, bis wir ihn bitten. Ich möchte dir Mut machen, heute an Ostern vielleicht neu zu sagen, Herr, verändere mich, präge mich, deine Kraft in mir, der möchte ich Raum geben, damit du Dinge verändern kannst. Damit Ostern nicht nur aus Fakten besteht, nicht nur aus Zukunft besteht, sondern auch jetzt in der Gegenwart mich schon prägt. Ich schließe ab. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt, wir haben Grund zur Freude. Ich wollte es auf jeden Fall so vermitteln. Ostern ist etwas, was uns herausfordert, dankbar zu sein, fröhlich zu sein an dem, was wir haben. Und darum nochmal den Ruf, den wir schon hatten. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete.